Der Predigttext steht in Psalm 18. Psalm 18, und ich lese uns die ersten vier Verse. Für den Vorsänger, von dem Knecht des Herrn von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Dieser Psalm, der wird komplett noch einmal wiederholt in der Bibel, und zwar 2. Samuel 22. Und das ist kurz bevor wir das Kapitel über die letzten Worte Davids sprechen. Also das ist ein Psalm vom Ende des Lebens Davids. Er sprach: Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. Wenn man mit einem Segelschiff auf dem Meer unterwegs ist, da reicht es nicht aus, einen Kompass zu haben. Also ich bin mal ein paar Wochen übers Meer gefahren und musste das Schiff übersteuern. Und nur mit Kompass, also dass du so ungefähr die Richtung einhalten kannst, wüsstest du nie, wann und wo du ankommst. Ja, Rüdiger Neberg, der ist mal mit einem Tretboot über den Atlantik gefahren. Ja? Der galt Monate für verschollen. Ist dann irgendwo ganz woanders rausgekommen. Also nur ein Kompass, nur einfach Richtung halten mit dem Kompass, das reicht nicht aus. Also so ungefähr weiß in die Richtung. Man braucht einen Fixpunkt. Man braucht Sterne, die feststehen. Oder einen Leuchtturm wirklich fest auf einen Felsen, damit man dann wirklich weiß, wo es lang geht. Und so ist das in unserem Leben auch. Jeder Mensch braucht einen Fixpunkt im Leben. Irgendwas, was feststeht, woran man seinen Weg ausrichten kann. Und jetzt suchen sich Menschen halt Fixpunkte, weil sie brauchen das und nehmen natürlich das, was sie kennen oder das, was ihnen irgendwie gefällt, was ihnen Geborgenheit gibt. Vielleicht auch einfach ein Ziel, was sie sich erträumen. Zum Beispiel, ja, ich habe ein Ziel im Leben, ich möchte irgendwann Doktor sein. Oder ich will irgendwann Familie haben. Oder ich möchte irgendwann meine Rente genießen oder was auch immer. Ja, ich setze mir ein Ziel im Leben und wenn du dann dieses Ziel erreicht hast, ja, was ist dann? Das ist so wie bei Kindern, die sich so das ganze Jahr auf den Geburtstag freuen. Die rechnen dann immer, die kannst du fragen, die wissen genau wie viele Tage. Und dann kommt der Geburtstag und dann kommt direkt nach dem Geburtstag der schlimmste Tag im Jahr. Weil es ein Jahr wieder dauert, bis es soweit war. Oder Sportler, die alles im Sport erreicht haben und dann dastehen und fragen, ja, und was mache ich jetzt? Bei anderen ist dieser Fixpunkt halt die große Liebe, ja, der Partner. Aber was ist, wenn die große Liebe nicht mehr so groß ist, dafür die Probleme immer größer werden? Was ist, wenn der Partner krank wird? Was ist, wenn der Partner stirbt? Wenn das dein Fixpunkt war, dann bricht dein Leben zusammen. Manche haben als ihren Fixpunkt im Leben die Familie, also die Kinder. Was ist, wenn die Kinder dann irgendwann gehen? Was ist, wenn die Kinder heiraten und sich einfach verändern, weil sie eben mit einem ganz anderen Menschen zusammenkommen und eins werden? Da haben Eltern schon ganz, ganz großes Leid erfahren, weil sie sich so an ihre Kinder geklammert haben. Und dann ist alles ganz anders gekommen und die waren auf einmal weg. Manche haben ihren Job als Fixpunkt, so ihre Arbeit, ja, wo sie einfach ihr ganzes Leben drin sehen. Was ist, wenn du den Job verlierst oder wenn du einen Arbeitsunfall hast? Manche sehen ihr Land, ihre Nation als Fixpunkt. Ja, das ist das, was mir Beständigkeit, das mir Halt gibt. Ich bin ein Deutscher oder so. Ja. Manche ihre Heimat, da wo Oma lebt. Da, wo ich immer in meiner Kindheit war, da, wo sich auf dem Dorf nie was verändert, dort kann ich hingehen, da ist immer alles wie früher. Da kann ich dann alles, was auf mich eindringt in meinem Leben, wieder einordnen, weil ich merke, was wirklich wichtig ist. Und dann kommt der Bagger und reißt die ganze Bude weg und der schöne große Garten wird mit 3 Familienhäusern vollgebaut. Das ist auch vorbei. Wenn sich immer alles verändert, und es ist so, es verändert sich immer alles, wo ist der Ort der Ruhe, der Stabilität, der Geborgenheit, den du brauchst? Kinder haben das noch viel intensiver. Der Aaron in unserer Gemeinde, der kleine Aaron, der wird schon ganz hippelig, wenn irgendwas umgeräumt wird. Kinder von der Freizeit, wenn die dann hören, was, die und die Jugendlichen, die sind jetzt Erwachsene, die kommen gar nicht mehr zur Jugendfreizeit, das geht doch nicht, das muss doch immer so bleiben. Es darf sich, gute Sachen dürfen sich nicht verändern. Aber alles verändert sich. Psalm 18, Vers 3 macht deutlich, Gott ist der einzig wahre Fixpunkt, denn Gott ist der Fels. Unerschütterlich, unveränderlich. Wir haben es in der Lesung dann nochmal gehört, Vers 32. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Es gibt keinen anderen Fels, keinen anderen Fixpunkt in diesem Universum. Fels steht natürlich für Beständigkeit, ja, für Unveränderlichkeit. In meinem Heimatdorf, wo ich herkomme, da ist auch noch vieles beim Alten. Da ist vor der Kirche ein riesiger Eichenbaum, der stand dort halt schon immer. Der steht noch, ich habe jetzt mit Google Maps geguckt, der steht immer noch, ja. Aber selbst der, da kann irgendwann der Blitz einschlagen, der kann krank werden, der kann verbrennen, irgendwas kann passieren. Selbst so ein Eichenbaum verändert sich, aber vor dem Eichenbaum steht ein fetter Fels. Der bleibt dort stehen, ja. Ein Fels ist unverrückbar, das ist das Bild. Das leuchtet uns allen ein, dieses Bild. Aber da steckt noch mehr drin. In dem biblischen Vergleich oder diesem Bild steckt noch mehr drin. Wo kommt denn dieses Bild des Felsens her? Warum wird denn Gott überhaupt mit einem Fels verglichen? Wann ist das erste Mal passiert? Nun, die Geschichte ist die, dass das Volk Israel von Gott gerettet wurde aus Ägypten und dann hatten sie kein Wasser mehr. Da waren dann nur diese kargen Felsen, unveränderlich, aber leider karg, ja, kein Wasser. Und dann ließ Gott in 2. Mose 17 Wasser aus den Felsen fließen. Also es war nicht nur ein unverrückbarer Fels, sondern es war ein Fels, der Leben spendete, aus dem Rettung floss. Und das geschah dann nochmal, 4. Mose Vers 20, wieder dieser Felsen, aus dem das Wasser kam. Der Fels wurde zu einem Werkzeug göttlicher Rettung. Und Mose, am Ende seines Lebens, schrieb er dieses Lied des Zeugnisses, in 5. Mose 32. Ein Lied, was er dem Volk Israel mit auf seinen Weg gab. Und in diesem Lied sagt er, Gott selbst ist dieser Fels. Dort kommt das erste Mal vor. Er ist der Fels, oder später dann, er ist der Fels des Heils. Ich glaube, 5-mal sagt Mose dann in diesem Lied, Gott ist der Fels. Und dann wird im Alten Testament immer wieder Gott als Fels bezeichnet, vor allen Dingen in den Psalmen. 15 Psalmen erwähnen Gott als Fels 1 oder 2-mal. Und der erste Psalm, der Gott als Fels erwähnt, ist Psalm 18. Und er macht es 4-mal. Also wenn ihr so wollt, Psalm 18 ist der Felsenpsalm. Gott ist also nicht nur der unveränderliche, unerschütterliche Fixpunkt. Gott ist der Fels, aus dem das Wasser, das Leben, die Rettung kommt. Und deshalb sagt David hier, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Diese beiden Punkte wollen wir uns heute anschauen. Ihr seht das hier. Also diese Unveränderlichkeit Gottes und dann die Gnade Gottes. Also Gott ist der Fixpunkt im Leben und Gott ist der Zufluchtsort im Leben. Gott ist der Fixpunkt im Leben. Menschen verändern sich. Selbst alte Menschen, wo wir denken, da tut sich nichts mehr, die verändern sich. Und sei es durch Krankheit, ja, durch Demenz oder so. Menschen verändern sich. Alles bleibt anders. Ja? Das ist unser Leben. Wir wachsen, wir nehmen zu, wir entwickeln uns. Und kaum, dass wir dann entwickelt sind, nehmen wir wieder ab. Es ist immer Veränderung da. Das ist unsere grundsätzliche Lebenserfahrung. Leben bedeutet Veränderung. Das ist eine Definition von Leben. Ja? Leben bedeutet Veränderung. Aber Gott ändert sich nie. Das können wir kaum nachvollziehen, weil bei uns sich immer alles verändert. Gott hat sozusagen Veränderung in die Schöpfung gelegt. Gott hat Veränderung geschaffen, obwohl sie ihn selbst nicht betrifft. Er hat von den Jahreszeiten bis zum Menschen alles so geschaffen, dass es sich verändert. Und dann kam die Sünde in die Welt und die Sünde hat eine total krasse weitere Veränderung hinzugefügt. Ja, Menschen wurden grundlegend durch die Sünde verändert, ihr Inneres, ihre Gesinnung wurde komplett verändert, sie wurde verdorben. Alles ist seitdem von dieser Veränderung durch Sünde betroffen. Aber Veränderung ist auch ein Kennzeichen des erlösten Menschen. Umkehr, wenn jemand Gott erkennt, wenn jemand zu Gott umkehrt, das ist die Veränderung im Leben schlechthin. Heiligung bedeutet, dass wir uns fortwährend verändern und in Zukunft erwarten wir unsere Verherrlichung, also eine grundlegende weitere Veränderung. Also wir sehen, Veränderung kennzeichnet unser Leben. Sie kann der Sünde unterworfen sein, sie kann aber auch erlöst sein. Also nicht jede Veränderung ist schlecht, ja. Auch die Geschichte ist voller Veränderung, ja. Zum Beispiel die Kirchengeschichte, solche Sachen wie Reformation oder Erweckungen, das sind ganz große Veränderungen gewesen. Die Reformatoren haben dann gesagt, wir brauchen das sogar. In der Gemeinde müssen wir uns immer reformieren. Wir brauchen diese Semper-Reformanda. Wir müssen ständig Veränderung leben. Immer wieder ausrichten auf Gott. In unserer Geschichte, in unserer Gemeinde kennen wir auch Veränderungen, oder? In den letzten Jahren hat sich vieles verändert. Zum Beispiel kam irgendwann auf einmal ein Pastoralassistent von irgendwoher aus dem Nichts quasi, der hat sogar eine ganze Familie mitgebracht. Und dann war es so, als ob die Familie schon immer hier ist. Und jetzt gehen sie wieder. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Oder Kinder, ja. Ich meine, wir sehen, Kinder wachsen so schnell heran, es verändert sich jeden Tag etwas. Aber ist das nicht krass? Jetzt ist die Tilda da, die vorher nicht da war. Die gab es nicht. Und auf einmal ist ein Mensch da. Was für eine Veränderung. Also Veränderung, ob sie nun positiv ist oder negativ, ist so eine Sache. Und manchmal scheuen wir Veränderung, selbst wenn sie positiv ist. Weil wir Angst haben, dass wir uns dann daran gewöhnen und wenn es uns dann wieder genommen wird, das wollen wir nicht ertragen. Dann lieber keine Veränderung. Unser Leben ist Veränderung immer. Und ganz oft wollen wir es gar nicht. Oder andere, die warten, dass sich endlich etwas verändert. Aber ohne einen Fixpunkt, ohne dass wir irgendwo eine Ausrichtung haben, gehen wir verloren in diesem Leben voller Veränderung. Es ist letztlich ein bedeutungsloser Kreislauf von Veränderung. Ja, wie so ein Jahr. Es ist so schön, der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter und dann geht alles wieder von vorne los. So ist das ganze Leben. Ein Kreislauf von am Ende sinnlosen Veränderungen, wenn es nicht einen Punkt gibt, wo der feststeht, der Stabilität gibt, der Sinn gibt, der ein Ziel gibt. Gott bewirkt und autorisiert Veränderung, aber er selbst ist nicht das Subjekt von Veränderung. Er ist der Fels. Mose hat in seinem Lied geschrieben, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und ohne Trug. Durch Gott wissen wir, was richtig und falsch ist, was Rückschritt ist oder Fortschritt ist, was gerecht ist oder ungerecht. Und was passiert jetzt, wenn dieser wichtiger Unterschied zwischen uns und Gott, zwischen diesem unveränderlichen Gott und uns, die wir Veränderung als ganze Lebenserfahrung nur haben. Was ist, wenn dieser Unterschied aufgeweicht wird? Das passiert nämlich. Die liberale Theologie, die weicht ihn auf, dass sie auch Gott veränderlich macht. Der Katholizismus, die vergrößert ihn immer mehr, bis ins Unendliche. Also wir haben die liberale Theologie, die macht Gott zu einem Teil der veränderlichen Welt. Also wir sind veränderlich, Gott auch. In der Bibel steht das und das. Ja, Gott hat sich weiterentwickelt. Gott hat dazugelernt. Gott hat Fehler begangen und so weiter. Gott muss sich auch entwickeln. Das macht die liberale Theologie aus Gott. Sie macht einen Menschen aus Gott. Ein Geschöpf. Aber der Katholizismus, der macht dann eine riesige Distanz. Er sagt, Gott ist so unveränderlich. Der ist so weit weg, da können wir gar nicht ran. Wir können gar nicht Einfluss auf ihn nehmen. Wir können nichts verändern. Wir brauchen Zwischeninstanzen. Vielleicht, wenn wir über Mutter Maria oder so an ihn rantreten, könnte sich eventuell was tun. Aber wir kommen eigentlich kaum ran. Wisst ihr, die Lehre der Bibel, wie Gott sich uns offenbart, die ist so herrlich, so trostreich. Gott ist in diese Welt voll involviert. Er wirkt in dieser Welt. Er bewirkt Veränderung. aber er bleibt dennoch selbst unveränderlich. Gott ist Gott, weil er als einziger nicht der Veränderung unterworfen ist. Gott konnte diese Welt schaffen, ohne seine göttliche Natur zu verändern. Jesus konnte Fleisch und Blut annehmen, ohne seine göttliche Natur zu verändern. Der Heilige Geist wohnt in uns, ohne seine göttliche Natur zu verändern. Gott hat mit uns Gemeinschaft, mit veränderlichen, mit sündigen Menschen, ohne sich zu verändern. Das ist unser Trost. Er bleibt treu. Wenn wir uns verändern, er nicht, er bleibt treu. Er steht zu seinen Zusagen. Seine Verheißungen gelten von Generation zu Generation. Und die Taufe ist ein Zeichen und ein Siegel dieser Gnadenverheißung Gottes. Zu Gott können wir immer schauen, um Stabilität zu finden. Und wenn unsere Welt um uns herum zusammenstürzt, wenn unser eigenes Leben zusammenbricht, selbst wenn ein lieber Mensch in unserem Lebensumfeld stirbt oder selbst wenn wir selbst todkrank werden. Selbst im Angesicht des Todes finden wir in ihm Trost, weil er ist dieser unveränderliche Fixpunkt. Na, wir sagen doch, es gibt so Momente, da verändert sich alles im Leben. Wenn das passiert, dann hat sich alles verändert. Jetzt hast du ein Kind, jetzt verändert sich alles. Jetzt bist du todkrank geworden, jetzt verändert sich alles. Jetzt ist deine Frau gestorben, jetzt ist alles anders. Außer Gott. An den können wir uns festhalten. Das führt uns jetzt zum zweiten Punkt. Gott ist der Zufluchtsort im Leben. Er ist nicht nur der Fixpunkt, er ist der Zufluchtsort. Diese Welt verändert sich nicht nur ständig, sondern mehr oder weniger geht es bergab. Es entwickelt sich mehr oder weniger in eine schlechte Richtung. Wie könnten wir in dieser Welt, wo es mehr oder weniger bergab geht, ohne Gott leben? Ja, Gott schenkt auch in dieser Welt Veränderung und positive Zeiten, aber mehr oder weniger merken wir, wie diese Welt von Gott weggeht. Wie sollen wir in dieser Welt ohne Gott leben? Weil Gott unveränderlich ist, brauchen wir diesen Druck nicht nachgeben, sondern wir können Stellung beziehen. Wir brauchen den Druck dieser Welt nicht nachgeben. Die Welt hat ein Evangelium. Das ist jetzt ganz aktuell. Das Evangelium der Welt, was sie uns verheißt, wo sie sagt, dadurch kommt das Heil, dadurch kommt Rettung, dadurch kommt Sinn ins Leben, ist Fortschritt, ist Veränderung. Alles muss sich fortentwickeln, alles muss sich verändern. Auch das Geschlecht von Mann und Frau darf so nicht mehr sein. Auch was Moral und Ethik ist. Auch was Familie ist. Alles muss verändert werden. Alles muss sich fortentwickeln. Alles, was Gott gegeben hat, seine Schöpfungsordnung, um irgendwie Halt und Stabilität in diese Welt zu geben, nimmt der Mensch und sagt, das muss verändert werden. Dann werden wir glücklich werden. Das Evangelium der Welt ist Veränderung, ist Fortschritt. Und wir können sagen, Christus ändert sich nicht. Wir können Stellung beziehen für die Werte Christi, für die Bibel, für das Wort, für das Evangelium, weil wir diesen unverrückbaren, unveränderlichen Gott bei uns haben. Und wisst ihr, was auch ist? Weil Gott unveränderlich ist, können Menschen verändert werden. Ihr sagt das vielleicht auch mal so, der ändert sich nie. Bei der ist Hopfen und Malz verloren. Kannst du voll vergessen. Ich habe so oft schon was gesagt. Ich habe so oft versucht, das Evangelium zu erklären und so weiter. So denken wir dann. Aber wenn Gott auf einen Menschen wirkt, wird sich nie Gott verändern, sondern es kann sich immer nur der Mensch verändern. Es geht nicht anders, weil Gott ist unveränderlich, der Mensch ist veränderlich. Im Psalm 18, Vers 8, da steht Folgendes. Da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten der Berge wurden erschüttert. Gott kann selbst die Felsen dieser Welt erschüttern, weil er der Unerschütterliche ist. Gott verändert sich nie und darum wird sich immer der Mensch verändern. Das ist wie Ton und Töpfer. Meine Frau ist Töpferin, sie nimmt so einen Klumpen Ton und ich habe noch nie gesehen, dass sie am Ende dann irgendwie eine Tasse als Hand hatte. Sie formt den Ton. Gott ist der Unveränderliche. Krasses Bild, ne? Das lassen wir jetzt erstmal sacken. Wie verändert Gott das menschliche Herz? Wie macht er das? Die Bibel sagt, er zähmt das Herz oder er, er beschneidet das Herz. Und das klingt ein bisschen krass, oder? Der schneidet irgendwie in unser Herz was rein. Das ist aber ein Symbol dafür, dass Gott Sünde vergibt. Gott reinigt das Herz. Gott zwingt den Menschen nicht. Gott geht nicht an das menschliche Herz, an unser Wesen und vergewaltigt uns unter Druck und Zwang. Ich kriege euch irgendwie verändert, denn ich bin der Stärkere. Nein, Gott verändert das Herz des Menschen, indem er dem Menschen die Schuld vergibt, indem er seine Sünde von ihm nimmt. Was für ein gnädiger, herrlicher Gott. Er hätte die Macht, uns mit Gewalt zu verändern. Aber er verändert uns durch seine Liebe. Matthäus 11, Vers 29, da beschreibt Jesus sein eigenes Herz. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gott verändert unser Herz, weil er unser Herz mit seinem Herz, mit seiner Liebe, mit seiner Sanftmut prägen will. Und trotzdem kämpfen wir gegen Gott. Ganz oft kämpfen wir gegen Gott. Wir wollen das letzte Wort haben. Wir sagen, dein Wille passt uns nicht. Ist es nicht besser, wenn mein Wille in meinem Leben passiert? Wir kämpfen gegen Gott. Es ist manchmal so wie Jakob am Jabbok, der mit Gott rang. Die ganze Nacht hat er gekämpft. Er wollte sich durchsetzen und am Ende hat er begriffen, es bringt nichts. Ich brauche den Segen dieses Gottes, sonst kann ich nicht bestehen. Nur ein unveränderlicher Gott, merkt euch das, nur ein unveränderlicher Gott kann bewirken, dass alle Dinge in unserem Leben zum Besten dienen. Weil Gott unveränderlich ist, hat diese Zusage Bestand. Wenn wir im Wasser versinken, dann kann uns Gott rausziehen, so wie Jesus Petrus rauszog. Weil Jesus war unveränderlich, der konnte auf dem Wasser stehen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Gottes Gnade ist auch nicht von irgendetwas abhängig, außer von ihm selbst. Außerhalb von ihm selbst. Sie ist nicht abhängig von uns. Gottes Gnade ist Ausdruck seiner unwandelbaren, treuen Liebe. Und nicht Reaktion auf unsere Liebe oder unsere Wohlgefälligkeit. Gottes Plan und Verheißung sind sicher und werden ihn nie reuen. Warum? Gott ist unser Fels des Heils. Und um das deutlich zu machen, tritt Gott mit den Menschen in Gemeinschaft immer durch einen Bund. Gott will den Menschen immer deutlich machen, auf mich ist Verlass, wir schließen einen Bund. Wir machen nicht so, lass mal miteinander gehen, wir gucken mal, wie lange es läuft. Sondern Gott kommt und sagt, lass uns in deinem Bund zusammengehen. Ich erwähle dich, ich berufe dich zu diesem Bund. Gott kommt mit dem Menschen zusammen in einen Bund. Und der Mensch hat diesen Bund gebrochen von seiner Seite aus. Und dann hat Gott diesen Bund neu geschlossen durch seinen Sohn. Und jetzt könnte man denken, okay, wenn der alte Bund gebrochen wurde durch die Sünde des Menschen, dann ist vielleicht doch Gott nicht ganz zuverlässig. Dann hat der Mensch vielleicht doch Gott einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Gott hat im alten Bund schon den neuen Bund verheißen. Er hat schon im alten Bund gesagt, den mache ich nur, um euch vorzubereiten auf den neuen Bund. Und der neue Bund, den hat Gott geschlossen in seinem Sohn. Und deshalb ist er nicht mehr zu brechen. Er kann nicht mehr gebrochen werden. Selbst wir ständig sich verändernden Menschen, sündige Menschen, können diesen Bund, diese Beziehung, diese feste Gemeinschaft mit Gott nicht mehr zerbrechen. Warum ist das so? Weil dieser Bund in Christus am Kreuz geschlossen wurde. Jesus sagt es selbst kurz davor. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also wenn ich dort mein Blut für euch fließen lasse, dann ist das der Bund, der neue Bund und der ist fest. In diesem Psalm wird in den folgenden Versen berichtet, wie Gott David gegen seine Feinde hilft. Gott hat seine Feinde gerichtet. Gott hat David selbst gebraucht als Richter. Er hat ihn befähigt, hat ihn kräftig gemacht, um seine Feinde zu schlagen. Und David ist im Prinzip ein Vorbild, eine Vorstellung für Christus, der auch eines Tages als Retter wiederkommen wird, um zu richten. Und hört nur einige Verse, wie krass dieses Gericht klingt. Psalm 18, Vers 41. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu und ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, da war kein Retter, zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. Und ich zerrieb sie zu Staub vor dem Wind, warf sie hinaus wie Straßenkot. Was für krasse Worte. Wir wissen, da gibt es noch viel, viel mehr Worte des Gerichts. Christus ist gekommen und hat dieses Gericht auf sich genommen, an unserer Stadt. Er hat geschrien und da war kein Gott mehr, der ihn gehört hat, weil das ganze Gericht auf ihn gekommen ist. Und deshalb kann unsere Sünde diesen Bund nicht mehr zerbrechen. Der neue Bund kann nicht gebrochen werden. Denn Jesus hat den ganzen Zorn Gottes getragen. Du kannst Schulden über Schulden anhäufen. Du wirst immer sehen, Christus hat die ganze Schuld schon bezahlt. Durch ihn wird dieser unveränderliche Gott zu einem Felsen, aus dem unsere Rettung, aus dem das Leben strömt, wie das Wasser aus dem Felsen in der Wüste. Wir können dieses herrliche Bild haben. Du bist in dieser kargen, leblosen Wüste. Da ist dieser unerschütterliche Fels und dann fließt dort heraus die Quelle, die dir Leben gibt. Und wisst ihr, hier im Psalm 18, das ist interessant, da erscheint im Vers 3 zweimal das Wort Fels, aber jeweils mit einem unterschiedlichen Begriff. Und diese beiden unterschiedlichen Begriffe stammen aus 2. Mose 17 und 4. Mose 20. Da, wo jedes Mal der Fels erwähnt wird, hat er jedes Mal einen anderen Begriff. Und beide erscheinen hier. Das ist eine direkte Verbindung. Das ist der Fels, aus dem Leben fließt. Und deshalb schreibt Paulus dann im 1. Korinther 10, Vers 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen. Er berichtet von dem Volk Israel in der Wüste. Letztlich tranken sie aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und darum kannst du auf ihn vertrauen, kannst an ihm dein Leben festmachen, kannst deinen Lebensweg ausrichten, kannst deine Situation, in der du gerade stehst, irgendwie einordnen. Und wenn du fällst, und wenn du fällst und fällst und fällst in Sünde, kannst du immer wieder zu ihm kommen und mit Zuversicht beten. Diesen herrlichen Vers. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Kommen die Feinde von außen und machen dich fertig, egal wie sie aussehen. Kommen die Feinde von innen, dass es deine eigene Schwäche, deine eigene Sünde ist und du liegst am Boden, warum auch immer. Das ist der Moment, wo du genau merkst, ich brauche jetzt einen Rückzugsort. Ich brauche jetzt eine Feste, eine Burg, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich meine Wunden lecken kann, wo ich jemanden habe, der mich annimmt in Gnade und Barmherzigkeit, der mir hilft, der mir aufhilft. Was sagt David? Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Und dann kommen diese ganzen Begriffe. Burg, Retter, Schild, Horn des Heils, sichere Festung. Das sind biblische Begriffe, die für Schutz, Sicherheit und Zuflucht stehen. Gott ist unveränderlich in seiner Gnade durch das Werk Jesu am Kreuz. Wir können immer zu ihm kommen. Wir finden immer unsere Zuflucht bei ihm. Was auch immer in unserem Leben passiert, was auch immer im Leben von Tilda passieren wird, wir dürfen jetzt schon wissen, dass wir bei Gott unseren Zufluchtsort haben. Wir hatten das letztes Wochenende mit diesem Konfirmationsvers. Mein Fleisch und mein Herz mögen versagen, Gott aber ist meines Herzens Fels auf ewig. Oder wir hatten es in der Jesaja-Reihe. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Gott ist nicht nur ein Fels, der unerschütterlich ist, so ein Fixpunkt, sondern er ist der Fels, aus dem Leben fließt. Ich habe euch das schon gesagt, wann hat David diesen Psalm gedichtet? Am Ende seines Lebens. Es war sein Sieges- und sein Danklied. Ja? Das steht da drüber über diesen Psalm. Für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand all seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Also David durfte sein ganzes Leben lang erfahren, auf Gott ist Verlass. Egal was passiert ist, Höhen und Tiefen, auf Gott war Verlass. Seine Treue, Bundesliebe ist immer gleich. Er dankt und er lobt Gott dafür. Und das kennen wir aus dem Psalm. Es ist nichts Besonderes, oder? David dankt und lobt Gott für seine Bundestreue. Aber wisst ihr, was besonders ist? Der erste Vers, das, was er dann sagt. Das ist fast einmalig. Er sagt nämlich, ich will dich von ganzem Herzen lieben. O Herr, meine Stärke. David bezeugt, Gott ist der, den ich einzig und allein wirklich brauche. In ihm habe ich alles. Für ihn will ich leben. Und diese Überzeugung mündet in diesen berühmten Worten, ich liebe dich oder ich will dich lieben. Und das gibt es in der Bibel nicht oft. Das kommt noch einmal im Psalm vor, aber mit einem etwas anderen Wort, das dort steht, ich will Gott lieben oder ich liebe Gott. Und im Neuen Testament sagt es einmal Petrus, als Jesus ihn fragt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Petrus schreibt es dann nochmal für die Gemeinde, ihn liebt ihr. Und das war's. Wenn ihr so wollt, vier Stellen. Aber das ist die Stelle, wo ein Wort vorkommt, was diese innigste, intimste, hingegebenste Liebe im Hebräischen beschreibt. Also der Felsenpsalm ist sozusagen der einzige Psalm, wo diese Liebeszusage eines Menschen zu Gott vorkommt. Ich habe neulich mit einem Mann gebetet aus Sachsen, der ist erst vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen. Und er hat gebetet und gebetet. Und am Ende seines Gebets sagt er, Herr Jesus, wir lieben dich. Amen. Und dann haben wir nochmal gebetet am nächsten Tag und hat er wieder gesagt, Herr Jesus, wir lieben dich. Oder wir lieben dich, Herr Jesus. Amen. Ich war so richtig, hui, oh, das hört man selten. Ich meine, wann sagen wir sowas? Wann sagen wir sowas zu einem anderen Menschen? Das ist etwas, was hoffentlich von Herzen kommt, was man sich wohl überlegt. Gott hat einen Weg gesucht, um uns immer wieder zu sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich liebe dich, ich bin für dich da. Wisst ihr, welchen Weg Gott gegangen ist? Unter anderem, er hat viele Wege, wie er uns seine Liebe zeigt. Ein Weg sind die Sakramente, Taufe und Abendmahl. Jede Taufe ist im Prinzip wieder ein Moment, wo Gott uns ganz deutlich vor Augen führt und uns zuspricht, ich liebe dich. Wie wunderbar ist, dass diese Liebe auch unseren Kindern gilt. Sie sind nicht automatisch gerettet durch die Taufe, aber die Zusage gilt ihnen. Und wir hoffen und wir beten, dass Tilda auf diese Liebe Gottes antworten wird mit Liebe. Und mögen wir heute hier antworten auf Gottes Liebe. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Amen.